Irgend so ein lieber Gott hat verkündet, wenn hier jemals ein Tropfen menschlichen Blutes durch das Schwert vergossen wird, versinkt die Scheißinsel im Meer wie San Francisco nach dem Erdbeben. Das heißt wieder nasse Füße.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Live aus Atlantis, hier in der Paul-Gruner-Straße. Mit 2 Stunden Kino.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und dem Flo.
Der sagt Hallo.
Hallo. Und Jasmino. Nicht ganz, aber hallo.
Ja, moin.
Grüß dich. Nordisch trocken wie immer. Sehr schön. Es kommen wohl noch ein paar Stimmen hinzu, habe ich mir sagen lassen. Da geht einiges. Wir haben einige sehr, sehr interessante Filme auf jeden Fall auf der Agenda. Das lockt wieder viele ans Mikrofon und ins Kino und euch hoffentlich auch.
Ich sollte den Revolver gegen mich selbst richten, nach dem, was du mir angetan hast und deiner Mutter. Diese Schande.
Es tut mir leid, Daddy. Ich fange dann an zu packen und gehe noch heute ins Kloster.
Du wirst in kein Kloster gehen. Du wirst diesen Blödmann heiraten, sobald ich ihn in die Finger kriege.
Oh, Daddy, du hast es dir anders überlegt.
Ich habe keine andere Wahl, du Schlampe.
Ja, die Musik stimmt uns ein wenig ein in den Film, den wir ja so spontan eigentlich als unseren Filmstart der Woche erkoren haben. Hier, die Auswahl ist sehr gut in dieser Woche an Filmstarts und dieser sticht da aber doch ein Stückchen weit heraus aus dem Oeuvre dieser Woche. Und ich muss ja wirklich sagen, also vor Kristen Stewart habe ich wirklich den größten Respekt mittlerweile. Also nicht nur, dass sie nach der ganzen Twilight-Geschichte sich in ihrer Rollenwahl so unglaublich herausgestellt hat quasi, also wirklich versucht hat, ihre Vergangenheit ein Stück weit abzulegen, ne? Also nicht in diesem Franchise-Sumpf zu versinken und es wirklich unbequeme Rollen angenommen hat und überraschende Rollen wirklich auch und großartige Rollen und auch Darbietungen wirklich, also zuletzt ja noch in Love Lies Bleeding, der es ja auch bei uns hier in die Top 10 des Jahres geschafft hatte, sondern darüber hinaus, und damit kommen wir jetzt zu dem Filmstart dieser Woche, sich für ihr Regiedebüt einen Film ausgesucht hat und einen Stoff vor allen Dingen ausgesucht hat, der alles andere als auf Nummer sicher geht. Also viele Schauspieler und Schauspielerinnen, vor allen Dingen Schauspielerinnen, drehen ja dann am Anfang erstmal vielleicht irgendwas Sicheres so, irgendwas Konventionelles vielleicht, um so ein bisschen auch eine Fingerübung zu haben, vielleicht auch irgendwo so ein bisschen eine Visitenkarte zu haben und weiteres zu machen. Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder. Greta Gerwig war sicherlich auch so eine, die ja vom Schauspielfach gewechselt ist, dann auf den Regiestuhl. Aber über Maggie Gyllenhaal werden wir heute auch noch sprechen in jedem Fall und ihre Regiearbeit. Aber bei Kristen Stewart muss man halt wirklich sagen, mit dem Roman, mit dem autobiografischen Roman von Lydia Juknovic, The Chronology of Water, hat sie sich wirklich alles andere als einen leichten Stoff ausgesucht. Wir wollen reden über ihr Regiedebüt.
In der Tat, wir wollen reden über ihr Regiedebüt und das ist ein Film, bei dem mir die Regie auch tatsächlich als ein positives Element aufgefallen ist. Es ist ein Film, der uns Trauma nahe bringt und zwar nicht notwendigerweise, wie es entsteht, sondern wie es ein Menschenleben, eben das hier von Lydia Jokanovic, beeinflusst, prägt und wie Trigger und Erinnerungen ständig präsent sind. Und das wird getan in Nahaufnahme, das wird getan in fragmentarischen Bildern und Sinneswahrnehmungen, die immer wieder an Trigger erinnern. Gerade der Tonmix ist etwas, was bei diesem Film sehr, sehr viel miterzählt, denn dort werden Geräusche laut nach vorne gezogen, sodass jedes klatschende Geräusch wie ein Schlag klingt und jedes Zerreißen von Papier fast unendlich laut wirkt. Und wir sehen am Gesicht von Imogen Pütz, die Lydia spielt, auch dann direkt, wenn das Geräusch ertönt, wie die Trigger hochkommen. Und das ist ein Film, den ich eher halt gerade anhand einer Erfahrung als anhand einer chronologischen Handlung beschreibe, denn die Handlung selbst ist im Grunde die Biografie eines Mädchens, das über das Schwimmen Zugang zu universitärer Bildung bekommt und dann Anglistin und Autorin wird und anfängt, ihre Erlebnisse, die sie so geprägt haben, niederzuschreiben und zwischenzeitlich immer wieder auch mit Abhängigkeit und Impulsen, die nicht zu gutem führen, hadert. Und das ist der Rahmen dieses Films, aber wie das erzählt wird, ist das wirklich Besondere und auch wie es gespielt, gefilmt und vertont wird.
Absolut. Ich stimme dir mit allem zu. Ich fand den auch einfach, also wie Lars auch gerade schon gesagt hat, es ist kein einfacher Film. Er war auch nicht immer einfach zu schauen. Aber er war in sich wirklich, glaube ich, einfach eine der besten Repräsentationen von Trauma oder halt auch einfach von den Folgen von Missbrauch. Und ich würde aber auf jeden Fall auch mehrere Content Warnings aussprechen. Also da ist halt wirklich alles drin.
Ja, da ist wirklich alles drin, das kann man sagen.
Genau, und also man muss, glaube ich, einfach wissen, worauf man sich einlässt. Und wenn man das weiß, dann ist es aber wirklich einfach eine fesselnde Reise durch ein Leben und halt auch einfach durch eine sehr poetische Erzählweise. Also ich finde, es ist immer schwierig, natürlich Filme über AutorInnen zu machen oder zu schauen, weil eigentlich ist ja die Erfahrung, das zu lesen, was die Person geschrieben hat. Aber der Film hat das echt sehr gut geschafft, zum einen zu zeigen, dass sie, also warum sie schreibt und wann sie das tun muss, und dann aber auch uns immer so Zitate zu geben. Also sie kritzelt dann halt so Sätze, wenn sie ihr in den Sinn kommen, irgendwie aufs Papier, und die haben dann halt auch Zeit zu wirken und man hat nicht das Gefühl, man ist irgendwie erschlagen mit Text die ganze Zeit, sondern man bekommt halt wirklich einfach das Gefühl übertragen, was wahrscheinlich, ich habe das Buch leider nicht gelesen, aber ich hatte das Gefühl.
Ich habe welche von ihren Kurzgeschichten gelesen. Mhm. Das sind teilweise auf jeden Fall Zitate, die aus ihrem Werk 1:1 genommen sind, die da performt werden. Und sie ist halt sehr fragmentarisch, sehr extrem, sehr eindringlich als Autorin. Und das ist alles etwas, was der Film einzufangen versteht.
Mhm. Und das halt wirklich mit künstlerischen, mit technischen Mitteln halt eben auch, die wirklich herausragend sind. Auf der einen Seite die Kameraarbeit von Corey C. Waters, die wirklich sehr intensiv ist in jedem Fall. Und auf der anderen Seite vor allen Dingen sehr hervorzuheben, finde ich, ist der Schnitt von Olivia Nygaard-Holm, die ja auch schon viel gemacht hat, Holy Spider geschnitten hat, Border gemacht hat und auch bei Victoria mitgearbeitet hatte. Dieser teilweise assoziative Schnitt, dieses Hin- und Herspringen auch aus Erinnerungen in die Gegenwart und wieder zurück, und das ist halt wirklich, ja, natürlich irgendwie was der Buchstruktur wahrscheinlich auch irgendwo ein Stück weit entgegenkommt und damit reinspielt, aber was dem Film halt wirklich ja sehr gefühlsmäßig erfahrbar macht. Und das ist definitiv etwas, du hast ja schon gewarnt, womit man sich darauf einlassen muss, wirklich dann auch über diese 2 Stunden Film.
Ja, und genau, das Ganze, um es auch mal erwähnt zu haben, auf 16 mm mit Rahmen.
Ja. Stimmt, wichtiger Punkt. Ja.
Auf jeden Fall. Ja,
aber ja, genau. Wir haben eine Stimme noch gar nicht gehört aus dem Internet gerade.
Oh, wir haben, der Alex hat den Film ja auch gesehen. Entschuldigung, ich muss mir heute jetzt wirklich mal irgendwie die Übersicht verschaffen hier, wer alles am Start ist. Hallo Alex, grüß dich, servus.
Ja, hallo.
Ja, hi. Erzähl.
Hätte mich auch gemeldet, wenn ich noch was hinzuzufügen hätte, was Drängendes, aber ich finde, ihr habt das ganz wunderbar zusammengefasst. Genau, es ist ein Film, der eben so durch seine Montage und so einfach total überzeugt, total betroffen macht auch, und aber eben auch nicht Ja, also ich würde sagen, der wird nicht aufgeheitert, aber es ist eben auch nicht so, oh mein Gott, jetzt passiert was Schlimmes und dann heult sie direkt wieder und wir sehen das alles, sondern man muss eben viel irgendwie mitnehmen, mitfühlen und das funktioniert aber sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und das ist natürlich, Regiedebüt kann man ja nochmal sagen, wirklich auch was gewagt. Lars hat es am Anfang aber ja schon ganz toll zusammengefasst, deshalb ich finde, ihr habt schon sehr vieles gesagt und auch Imogen Poots fand ich so, am Anfang des Films ist sie so 17, 16, 17 oder ein bisschen älter, aber irgendwie funktioniert das über die ganze, obwohl sie sich gar nicht groß verändert, funktioniert das auch durch die ganze Dauer des Films, wo sie dann viele Jahre älter wird, aber ohne irgendwie groß Make-up-Tricks oder sowas. Das finde ich ganz erstaunlich.
Die Make-up-Tricks zeigen die Verwundung, die ihr Körper so über die Zeit ansammelt mit Narben und abgefuckten Szenen und allem möglichen.
Genau, das auf jeden Fall, aber es ist nicht so, als ob sie am Anfang irgendwie ja auf 16 gemacht wird und ja. Später, aber natürlich genau alles, was sie so mitnimmt, das sieht man auch an ihrem Körper und ja, ein Film, in dem es viel zu beobachten gibt, der einen sehr mitnimmt, extrem, extrem gut, extrem belastend, ja.
Ja, ja, ich würde noch zur Darstellung von Gewalt in dem Film was sagen, nämlich wir sehen sehr wenig von der Gewalt tatsächlich on-screen, manchmal hören wir halt eben die Geräusche von Gewalt und sonst sind es halt eher die Assoziationen und das Trauma, was im Nachhinein kommt und das, wie halt darüber geredet wird. Also es ist halt eben kein Film, der so auf das Trauma draufhält, sondern ja, seine Auswirkungen illustriert und dadurch ein bisschen auch was von der Echtzeit von der Gewalt wegnimmt und das, da kann man glaube ich dankbar sein, dass es, also ich glaube, Leute, die eben mit Triggern geschlagen sind, müssen den Film jetzt nicht notwendigerweise fürchten, weil sie Gewaltszenen sehen, sondern es ist eher einer, der ihnen, wenn ich jetzt für mich selber, auch wenn meine Traumata anders gelagert sind, sprechen darf, ein Verständnis entgegenbringt, weil er dadurch, wie spezifisch die Trigger in diesem Film dargestellt werden, ja, zeigt, dass das ein Film ist, der eben versteht, wie komplexe posttraumatische Belastungsstörungen sich tatsächlich anfühlen und funktionieren. Und das sieht man selten, obwohl wir in letzter Zeit da auch sehr gesegnet waren mit Film, die das Thema Trauma in auf sehr interessante Art ja, bearbeiten. Seien es eben Sorry Baby oder Small Town Girl aus der letzten Zeit und alle finden eine eigene Bildsprache und eine eigene Art, damit umzugehen und ich finde das hier einen sehr, sehr würdigen Eintrag in diese Reihe von Filmen, die das Thema bearbeiten und eben einer, der was ganz Eigenes, Künstlerisches macht.
Ja, ich bin auch einfach immer wieder überrascht von Kristen Stewarts Talent. Also das kann sie jetzt einfach auch noch. Super.
Ja. Ja, sie ist halt einfach lieber in Cannes als in Hollywood. Das merkt man halt auf jeden Fall so. In Cannes hatte der Film dann ja auch seine Premiere. Da war sie ja mit ihren letzten Spielfilmprojekten auch immer wieder zu Gast quasi und im Wettbewerb zugegen und jetzt hier eben mit dem Regiedebüt, also ich habe keine Ahnung, was da noch kommt, wirklich, aber man kann wirklich, glaube ich, auf alles gefasst sein, also das ist wirklich eine Person, die sich künstlerisch einfach auch auseinandersetzt mit dem Medium Film und da was anderes und Neues erzählen will und das finde ich wirklich bemerkenswert und absolut lobenswert und gehört, unterstützt. Imogen Poots haben wir schon angesprochen. Ansonsten noch zu sehen, Thora Birch hat mich auch sehr gefreut. Die haben wir damals schon in The Hole gesehen. Das ist ja auch schon ewig her irgendwie. Und sie jetzt mal wieder zu sehen, hat mich sehr gefreut. Jim Belushi, auch den hat man lange nicht gesehen. Der spielt ja Ken Kesey. Also tatsächlich eine historische Figur, nämlich den Regisseur, den Autor von Einer Flog übers Kuckucksnest. Kim Gordon, die gerade ein neues Album rausgebracht hat, ist hier ebenfalls zu sehen in einer Nebenrolle, also auch wirklich in den Nebenrollen auch sehr interessant besetzt. Ja, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, das haben wir euch jetzt, glaube ich, hier mitgegeben. Es geht um Trauma, es geht um posttraumatische Belastungsstörungen, es geht um Verarbeitung und es ist ein unbequemer Film, kein einfacher Ritt in jedem Fall, aber einer, der sich definitiv lohnt und deswegen auch unser Filmstart der Woche ist hier. The Chronology of Water könnt ihr sehen ab dieser Woche in den Kinos. Definitiv anschauen, The Chronology of Water, wenn ihr dem gewachsen seid. Tut das! So, und jetzt die Musik alle. Dann machen wir noch ein bisschen Hintergrund hier. du kannst auch
gerne. Ich mach hier die Musik.
Ja. Dum, di, dum, di, dum. Genau, du bist für die Musik zuständig. Sehr schön.
Das welches Kneecap-Lied weißt du auch so nicht?
Keins leider. Ich kann nur sagen, dass ich den Trailer letztens gesehen habe von Chronology of Water und da dann endgültig gesagt habe, ich will das sehen, weil ich das optisch interessant genug
und fand. Und vor allen Dingen wirklich im Kino schauen. Das ist auch auf jeden Fall, glaube ich, eine
gute Empfehlung. Ich hoffe, es klappt heute Abend.
Ja.
Ha, die Musik wurde gefunden.
Wobei ich hier tatsächlich auch direkt mal eine andere Musik an den Start bringen kann. Das war halt völlig überflüssig, jetzt hier das Musikbett anzumachen. Aber wir können ja direkt mal umswitchen und zum Beispiel das hier einwerfen. Bei den
Filmstarts der Woche.
Genau.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Wow, wow, ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Ja, das muss sein, denn wir kommen zu unserem Horrorfilm der Woche und begrüßen ganz herzlich den Robert. Hallo Robert. Na, hörst du was? Nochmal?
Hallo.
Ah ja, hallo. Du bist gut zu hören. Sehr schön. Wunderbar, denn wir wollen reden über The Bride,
Ausrufezeichen. Also ich kann nur sagen, ich habe keinen Horrorfilm gesehen, also das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen.
Ja, gut, okay, mal gucken, ob das bei den anderen anders ist tatsächlich. Was ich auf jeden Fall schon mal vorweg schicken kann, ist, dass wir, glaube ich, durchaus unterschiedliche Meinungen hier heute versammelt haben, nachdem unsere Dreierkonstellation Johanna, Jasmin, Lisa und ich, also vier.
Dreierkonstellation mit vier Leuten.
Genau, die Dreierkonstellation mit vier Leuten. Aus dem Kino rauskam, waren wir eigentlich eher ein Stück weit ernüchtert. So hatte ich das Gefühl in jedem Fall. Als wir da so die Rolltreppe runterfuhren.
Ja, unschlüssig, würde ich sagen.
Ja, unschlüssig, ja.
Sehr gemischte Meinung. Also ich habe einen anderen Film gesehen, denke ich.
Und dann habe ich, dann allerdings Freitag waren die Voraussetzungen offensichtlich besser, denn da waren Robert und Flo noch im Kino und haben ihn ebenfalls gesehen. Vielleicht ist aber auch einfach die Originalfassung schlechter als die deutsche Synchronfassung.
Ich will nur hervorheben, dass ich es ganz spannend finde, dass, glaube ich, alle Anwesenden diesen Film gesehen haben, der als Horrorfilm der Woche deklariert ist.
Ne, Alex nicht.
Oder? Doch, Alex hat Alex auch gesehen.
Alex hat gesehen, nämlich. Entschuldigung, du bist so weit weg.
Alle haben ihn nämlich gesehen.
Und auch
Alex
Leute,
hat ihn auch gesehen und fand ihn auch großartig. Ne? Und Leute, die nicht da sind, haben ihn auch gesehen. Also es waren wirklich alle irgendwie
offensichtlich
da.
War ein gewisses Interesse da. Ne?
Das, ich möchte so sagen, die IMAX-Premiere in Leipzig war mit 25% Filmriss besetzt.
Das stimmt, die war ziemlich leer. das ist erstaunlich gewesen. Wir haben natürlich, also sowieso waren wir alle schon so ein Stück weit auch gespannt, alleine schon auch, weil Jasmin ja, du hast ja auch schon gesagt, dass es eigentlich einer der Filme war, auf die du dich so am meisten auch gefreut hast für dieses Jahr und das müssen wir natürlich auch alle sehen, definitiv und die Freude und die Vorfreude war ja auf jeden Fall auch bei uns allen da. Und nachdem wir jetzt zuletzt Mary Shelleys Frankenstein in einer neuen Fassung in den Kinos hatten, haben wir jetzt quasi die Fortsetzung, mehr oder weniger.
So ist es.
Der fünfte Frankenstein-Film in zwei Jahren oder sowas.
Ja, es ist Trend. Es ist gerade wieder Trend auf jeden Fall. Aber diesmal eher Bonnie und Clyde Frankenstein. Wir sind im Chicago der 30er Jahre in diesem Film. Und Maggie Gyllenhaal?
Ich glaube Gyllenhaal.
Maggie Gyllenhaal hat im Grunde das Gedankenexperiment gewagt. Was hätte denn die Geschichte von Frankensteins Braut, hier nur The Bride, weil sie sich selbst gehört, passieren können. Also was hätte ihre Story sein können, wenn sie nicht in, es gibt ja den Film aus den 30ern, Jasmin, du weißt, ja, genauer.
James Whale und es ist, glaube ich, 34, wenn ich mich nicht irre, ist auf jeden Fall einer der ersten Universal-Horrorfilme, die nach der Einführung des Production Codes gedreht wurden und deswegen wie einige Elemente nicht mehr so offen machen konnten und eben auch einer der Filme, der das Queer-Coding des Horrorfilms erfunden und etabliert hat. Deswegen halt so ikonisch.
Genau, aber die Braut taucht da halt nur sehr kurz auf und hat auch nicht besonders viel Text oder zu tun. Und genau das versucht jetzt dieser Film wieder gut zu machen. Und ich wollte den wirklich sehr, sehr, sehr gerne richtig gut finden. Ich fand ihn aber einfach nur okay. Ja.
Genauso ging es mir auch.
Ja, und es, also ich habe auch wirklich die Tage danach noch drüber nachgedacht, was jetzt genau mein Problem war, weil er ist campy und er ist punkig und er will eigentlich so vieles anders machen und halt auch natürlich Themen aufreißen von, wenn du nicht in die Gesellschaft passt durch dein Aussehen, so was bleibt dir dann noch übrig, aber irgendwie gab es dann doch für mich leider Dinge, die mich gestört haben, auch einfach im Skript. Was natürlich einfach großes Highlight war, Jessie Buckley. Also sie spielt drei Rollen im Grunde.
Im Grunde drei Rollen, ja.
Im Grunde drei Rollen, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Ja, sie ist einfach krass. Und gegenüber von Christian Bale, der natürlich sowieso immer alles gibt, was er kann, ist das einfach schauspielerisch grandios gewesen. Genau. Ich glaube aber, wenn man zu tief im Frankenstein-Thema ist, wie ich vielleicht, dann ja, hat man da vielleicht nicht so viel Spaß dran. Aber es gibt ja auch hier ganz viele andere Meinungen.
Mhm. Lass uns erstmal ein bisschen erzählen, genau, worum es geht und wo dieser Film ansetzt und was er erzählt. Also es ist ja quasi keine Shelley-Verfilmung, aber
nein.
Wir beginnen mit Shelley.
Genau, wir beginnen mit dem Geist von Mary Shelley im Jenseits, der uns erzählt, dass sie eigentlich noch so viel mehr zu sagen gehabt hätte. Und dabei nicht klingt wie Mary Shelley aus den Büchern, aber also ihre eigene Erzählstimme, aber davon müssen wir uns entfernen. Sie ist halt einfach so ein Geist von Feminismus, der auftritt und dann Besitz von vom Geist von einer so Amüsierdame übernimmt. Und diese kommt dann, weil sie sich mit Gangstern anlegt in ihrem besessenen Zustand zu Tode und wird wiederbelebt auf Bestreben von Frankenstein, der nach 100 Jahren und mehr als Untoter einsam ist und eine Gefährtin möchte. Also auch ein Plotpoint, der im Frankenstein-Buch auftaucht und der Dr. Euphronius findet, von Annette Bening gespielt, eine verrückte Wissenschaftlerin, die ihm diesen Wunsch erfüllt und seine Braut zum Leben erweckt, die dann von schwarzem Öl gekennzeichnet im Gesicht, wo Maggie Gyllenhaal und ihre Kostümteam sich absichtlich entschieden haben, jetzt machen wir ein Halloween-Kostüm, das alle Leute mit leichten Mitteln nachmachen können und funktioniert. Und sie, die halt in einem ikonischen Look wieder aufersteht und ab dann anfängt, ihre eigene Agency durchzusetzen, ihre halt sozusagen Selbstbehauptung. In einem so einem Speakeasy-Club kommt es dann zu einem Gewaltakt, woraufhin sie Bonnie und Clyde-mäßig auf der Flucht sind und von Detektiven gejagt werden, die versuchen, ihrer habhaft zu werden. Und wir haben dann so einen Road-Movie, wir haben eben eine Gothic-Romanze, wir haben ein bisschen Krimi-Handlung drumherum, wir haben Dinge aus der Gesellschaft, wir haben wir haben Besessenheitsthema.
Vielleicht zu viel.
Wir haben im Grunde einen Frankenstein von einem Film, der aus Genres, Versatzstücken und Referenzen zusammengebaut ist. Das ist nicht alles ebenmäßig, aber es ist ein Film, der auf jeden Fall sehr ambitioniert reingeht und das wusste ich durchaus zu würdigen, wie groß der Film bereit ist zu denken und wie weit er bereit ist zu gehen mit seinen Themen. Und es gibt eine Musical-Sequenz, die sowohl Thriller als auch Fred Astaire als auch den Addams Family 1960er Jahre Meme-Tanz The Lurch referenziert. Da war ich eigentlich auch zufrieden.
Bis hin zu The Monster Mash im Abspann.
Ja.
Genau. Flo.
Ja. Ich hatte, glaube ich, einfach eine sehr gute Zeit. So. Es war viel, aber ich glaube, ich kam mit Robert gestern raus und war so, ich hatte eine gute Zeit, ich mochte das irgendwie alles. Ich fand auch, ich habe jetzt noch mal mehr Lust bekommen, endlich das Buch zu lesen, weil ich diese ganze Mary Shelley Besessenheitsrahmenhandlung oder Rahmung tatsächlich irgendwie sehr interessant fand, auch wie das dann immer wieder als Fragmente eingeworfen wurde. Ich mochte immer, wenn der Film in diese, nicht direkt Steam, also diese gefühlte nicht Steampunk, aber was ist das? Ist das,
das ist 30er Jahre Backlot-Gothic. Die Ästhetik von...
Backlot-Gothic.
Ja, das ist die Ästhetik von Universal und anderen Horrorfilmen, die halt sozusagen eine Gothic-Stimmung im sonnigen Kalifornien gebaut haben mit diesen Maschinen.
So. Und halt aber auch so sehr Sci-Fi-mäßig geht, weil ja. Also manche Dinge, die Ned Benning von sich gibt, die sind ja derartiger Quatsch einfach irgendwie so, wo man einfach auch schon spürt, sie haben ja einfach wilde Worte in den Mund gelegt, die möglichst technisch klingen, der ultimative Tech-Babble, aber ich hatte damit meine helle Freude, weil es wirkte auch kurz zuvor, wir sind jetzt gleich bei Zeitreisen und irgendwelchen Geisterbeschwörungen oder sowas. Und
das geht ja auch Schlag auf Schlag, ne? Er kommt mit ihr quasi mehr oder weniger da rein, so, also, ne? Die sind ja relativ am Anfang dort. Also,
dachte, ich wurde gefragt.
Ganz, ganz kurz. aber es wird ja auch gar nicht, es wird ja auch am gleichen Abend, wird ja dann quasi die Wiederbelebung vonstatten gehen, so. Ja, also, man hält sich gar nicht auf mit der Technik.
Ja, eigentlich. Und vor allen Dingen ist ja auch Mary Shelley und die Frankenstein-Geschichte in dieser Welt verankert. Also es wird ja am Anfang auch direkt klar gemacht, so, wenn er kommt als Frankenstein und sie auch sagt, ja, das ist doch nur eine Geschichte. Und so, nein, ich bin echt, ich existiere, aber trotzdem...
Ich heiße Frank.
Ich heiße Frankenstein und sie nennt ihn dann Frank, was ich auch sehr gut finde. Und dann wird einfach so hingenommen, wie das... Wir leben in einer Welt, in der sowohl die Geschichte existiert, als auch die Geschichte ist real. Mhm. Und das,
als auch die Autorin ist eine Figur in dem Film.
Genau, als auch das sind, glaube ich, alles Dinge, die ich irgendwie ganz gerne mochte. Diese Metaebenen, die aufgemacht werden mit diesem High-Sci-Fi-Plot irgendwie auch. Also weil der unterliegende Bodenbau ist dann ja eigentlich so ein High-Sci-Fi-Plot eigentlich mit Wiederbelebung und super technologischen Sachen. Mhm. So,
Alex?
Robert und Alex.
Kurz skeptisch.
Ja, Robert möchte die ganze, aber ich muss jetzt nochmal, klar, Mary Shelley ist in diesem Limbo, noch nicht ganz im Jenseits, sie ist Teil der Geschichte, aber existiert das Frankenstein-Buch auch? Das muss ich nur gerade nachfragen.
Ja, Annette Bening sagt zu ihm, das ist doch nur eine Geschichte. Irgendwie so, sie spricht am Anfang
drauf an. Ich habe das nicht so mitbekommen. Ich habe nur gesagt, sie hat alles von Frankenstein gelesen. Und da dachte ich, sie meint wirklich, die ganzen Aufzeichnungen,
Die ganzen Frankenstein, Briefe, die also Viktor Frankenstein,
genau, das hat er gelesen. Das habe ich drauf gefasst.
Das Frankenstein-Buch ist in der Welt von Frankenstein ein Dokument, das existiert, weil das sind die Briefe eines Seekapitäns, der an seine Schwester schreibt. Das heißt, sie hat das Buch gelesen, aber das Buch existiert in der Welt auch als Buch.
Okay, aber das ist eh der Fall. Ja, jetzt tun wir nicht so, als ob der Roman von Mary Shelley geschrieben würde, in einer Welt existiert, in der auch der echte Frankenstein existiert. Genau. Sondern das passt kanonisch schon alles zusammen, außer dass Mary Shelley natürlich als Autorin nicht so viel Sinn ergibt. Okay, aber Robert hatte eine Meinung dazu, ob das ein Horrorfilm ist oder nicht.
Also ich fand das jetzt, also für ein Horrorfilm wäre für mich ja viel düsterer und viel, also für mich ist das ja eher ein Noir-Thriller oder irgend sowas, also Gothic ja, aber Horror, also ich habe da ja eher, sehr da eher mehr Drive drinne oder und so Sachen als wie irgendwelche anderen Horrorfilme, also wenn Horrorfilm habe ich ja auch gar nicht erwartet. Hattet ihr Horrorfilm-Vibes?
Also Horrorfilm, glaube ich, aus einer anderen Zeit einfach. Also weil der Film ja so viele Filme referenziert, als das Horrorgenre noch nicht das ist, was wir jetzt darunter verstehen. Und also ich würde dir da auch zustimmen, also jetzt zu denken, das ist ein reiner Horrorfilm, das würde ich auch nicht so sagen. Es ist auch, würde ich sagen, kein richtiges Musical, weil es gibt eine Szene.
Ja,
es ist halt vieles. Also der Film referenziert so viele Genres, dass man da, glaube ich, nicht das eindeutig irgendwas zuordnen kann.
Da wollte ich noch einhaken, wo vorhin gesagt hast, dass es viele Stücken enthält. Und der Film selber ist ja dann fast so zusammengeflickt wie Frankenstein selber.
Genau, das sagt Jasmin ja auch. Das ist ja auf jeden Fall passend in diesem Fall und soll wohl auch ein Stück weit so sein, denke ich mal.
Die Persönlichkeit der Braut besteht ja auch aus mehreren Teilen, während bei Frankenstein der Körper aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, ist bei der Braut sozusagen der Geist und die Persönlichkeit aus halt verschiedenen Fragmenten gebaut. Mhm.
Und da ist natürlich so die Frage, ob die ganzen Stücke dann auch wirklich so zusammenpassen oder dann doch irgendwie nur festgetackert und mit Nähten irgendwie notdürftig miteinander versehen sind. Womit wir dann auch zu Nebenhandlungen kommen, denn es gibt ja eben diese Rahmenhandlung eben noch mit Peter Sarsgaard als Jack Wilds und Penelope Cruz als Myrna Malloy, die beiden DetektivInnen, die eben auf der Jagd sind nach dem Monster und seiner Braut. Und ich habe mich sehr gefreut, Peter Sarsgaard mal wieder zu sehen, weil ich den einfach unheimlich mag. Penelope Cruz finde ich eigentlich auch immer toll so. Passt für mich überhaupt nicht in die Rolle, leider Gottes, finde ich. Also das ist da, nee, also das war für mich definitiv irgendwie nicht so toll. Und auch bei Sarsgaard hatte ich so hier und da so ein paar Momente, wo es mir dann einfach auch irgendwie nicht so richtig funktioniert hat, möchte ich mal so nur andeuten quasi. Also das fand ich so ein bisschen schwierig. Vielleicht kann ich noch ganz kurz das andere sagen, was ich schwierig fand. Dann bin ich auch schon wieder ruhig. Es gibt, also ich kann es an zwei Hörbeispielen quasi ganz gut illustrieren. Auf der einen Seite fand ich halt wirklich schwierig einfach, wir haben es schon angesprochen, die Rahmenhandlung mit Mary Shelley. Um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie sich das anhört und wie das funktioniert im Film und veranschaulicht wird, dass quasi die Figur, die Ida, beziehungsweise eben die Braut, dann besessen ist, beziehungsweise halt eben ja Mary Shelley in sich trägt, haben wir hier eine Sequenz, wo sie nicht nur Mary Shelley channelt, sondern auch Marlene Dietrich.
Don't you find respectable people terribly dull. Falling in love again. Oh, button up your British girl. Never wanted to know. What am I to do? I can't help it. I can't help it. Men trust her to me like matzo wounds, the flavor of greyhounds, gunshot! And if they're wings.
Ja, und so ist es dann meistens eigentlich, muss man sagen, denn die Figur von Mary Shelley, die ist halt einfach impulsiv und unkontrolliert in irgendeiner Form. Und das fand ich halt mitunter ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Also. Wie ging's euch?
Ja, es ist anstrengend, wenn Leute in einem Film die ganze Zeit irgendwie unerträglichen Kram und Bedeutung reden.
Ich fand's spaßig. Ich fand das irgendwie richtig gut. Ich weiß auch nicht, ich wurde vorgewarnt, dass Jessie Buckley Dinge mit ihrer Stimme macht im Englischen und wie das im Deutschen rüberkommt. Ich muss sagen, ich fand das ziemlich gut in der Synchro, weil sie die Synchronstimme auch immer, man kann deutlich unterscheiden, wann wer spricht. So, und das fand ich sehr gut gelöst irgendwie, weil man immer schon spürt, die Sprache ist einfach eine andere, die Stimmfarbe ist teilweise abgeändert. Ich habe das Gefühl, da wurde sich schon einiges an Arbeit reingesteckt, dass man das immer sehr gut anpasst an, sobald die Figur weil sie auch meistens körperlich mit ausbricht, ja. Also wie so also es sind ja fast schon so Ticks eigentlich auch. So. Und das kommt dann in der Synchro, finde ich, auch tatsächlich, war ich positiv überrascht davon, wie gut sie das hinkriegen.
Es ist super gespielt, das kann ich also auf jeden Fall, gehe ich mit. Ich fand es als Einführung, fand ich es auch ganz interessant und fand ich es schlüssig und fand ich okay so, weißt du. Aber durch den ganzen Film ziehen fand ich es dann halt irgendwann sehr anstrengend, muss ich sagen.
Nee, das tatsächlich nicht. Ich war da irgendwie sehr abgeholt davon. Ich fand das irgendwie immer sehr erfrischend, wenn sie ausgebrochen ist, weil ich finde, es hatte immer so... Man konnte schon so ein bisschen antizipieren, wann es passiert, hatte ich den Eindruck. Also so ging es. Also ich hatte zumindest, ich war nicht an allen Stellen mega überrascht davon, sondern ich fand, es war an vielen Stellen auch sehr logisch, dass das jetzt passiert und dass sie durchbricht. Öfter mal. Also die Mary Shelley, die Wut der Mary Shelley, die es ja meistens auch ist, einfach.
Ja, ich fand auch, also nicht nur sie channelt halt so andere Leute, Frankenstein, besonders Christian Bale, channelt halt auch Boris Karloff in Momenten, wo er wütend oder unsicher ist, da wird er halt entweder zu einer Art Fred Astaire, also oder der Entsprechung
Ronnie Reeves,
genau, in der Welt, oder halt eben tatsächlich macht Boris Karloff Monster-Dinge auch in der Körpersprache und allem, das fand ich also schon... Also ja, war gut gespielt, schlüssig gemacht. Was mir ein bisschen gefehlt hat am Ende, war ein Payoff, der über auch ihr Geist des Frankenstein hinausgeht, warum das speziell Mary Shelley sein muss. Weil man sozusagen als Funktion der Rahmenerzählung, die am Anfang reingeht, da wird halt auch wieder Braut von Frankenstein referenziert. Ich muss jetzt auch nicht diesen 30er-Jahre-Film die ganze Zeit vergleichend, aber eben als Schablone gibt's da sozusagen Vergleiche. Aber für mich bleibt es dann lange präsent, ohne dass am Ende irgendwie sozusagen ich davor sozusagen gemerkt habe, warum. Das war es jetzt wert, das exakt so zu machen. Aber am Ende ist es halt eine von vielen Zutaten, die eben in einem sehr... ja, bunt gemischten Eintopf gelandet sind.
Mhm. Alex, magst du noch was ergänzen?
Ich kann auch nur noch zusammenfassen, mir ging es wie Flo. Ich hatte einfach einen Heidenspaß. Ich bin da total reingezogen worden, weil man ja auch immer von irgendwelchen Filmkritikern liest, das ist ganz furchtbar gespielt, vor allem von Jessie Buckley, aber
Nicht von uns.
Ich hab, geschrieben. Nee, nicht von uns. Ja, nicht von uns, von anderen. Ja. Aber da muss man ja auch sagen, auch das Kostüm von Frankenstein, Frankensteins Monster, das ist ja so klassisch irgendwie und es sieht auch ein bisschen, ich finde, es sieht überhaupt nicht schlecht aus, aber alles so ein bisschen albern oder wie Jasmin auch gesagt hat, hundertprozentig werden, also es ist das gemachte Halloween-Kostüm einfach auch so leicht zu reproduzieren, aber irgendwie hat das für mich zusammengepasst. Ja, jetzt habt ihr alles aufgezählt, was so drin ist und es gibt eine Musical-Einlage und es gibt einen Plotpoint irgendwie in dem Detektivplot und sowas. Ja, aber ich hatte ganz, ganz viel Spaß über die ganze Laufzeit. Man muss sich ein bisschen darauf einlassen. Man kann kein irgendwie großes Kino erwarten, aber sehr subjektiv. Weil der Film ist ja auch wirklich flott, ja? Also ich ja. weiß nicht, hat sich jemand gelangweilt mal zu einer Zeit? Nee, wahrscheinlich
nicht. Kein Augenblick.
Nö, das stimmt.
Also allein dafür hat es sich für mich gelohnt. 10. Für mich hat das alles sehr gut funktioniert.
Ja
ich glaube, es ist nichts für Mary Shelley Ultras einfach. Das, ich glaube, das ist
ja. Das habe ich mir auch gedacht. Ja. Ich kann nämlich nur sagen, ich kenne den also die Quelle überhaupt nicht. Also weder Frankenstein noch Frankensteins Braut habe ich, also aus den Filmen der letzten Jahre.
Robert?
Ja, ich war ja sowieso nur gespannt auf also diese Sache, dass Christian Bale ist dabei. Und Maggie Gyllenhaal macht, den anderen habe ich ja noch nicht gesehen, ihr Debüt, aber dass sie jetzt sowas macht und von dem Trailern her so ästhetisch over und sowas, da war ich schon sehr, sehr gespannt drauf und den ganzen Leute, die da mitmachen. Und ich fand ja auch, der Film war auch richtig, war ja auch fett überladen, weil er macht ja auch bei den Subplots ist ja noch die Mafia-Story, die so, also da die wird ja, also da könnte man ja richtig viel erzählen, da ist ja richtig schon viel dahinter, was einfach, wo gar keine Zeit und gar kein Platz dafür ist, wo viel angerissen wird und so weiter. Aber es will scheinbar auch der Film sein, so überladen und das hat mir eben alles sehr gefallen, auch die ganzen Musikeinlagen, auch dass diese Musik manchmal auch nicht zeitgemäß ist, also viel moderner in dem Club zum Beispiel, als wie zu der Zeit und sowas. Das finde ich immer sehr interessant, wenn sowas gemacht wird. Und das ist ja so keine Zeit, die wirklich existiert hat. Also ist ja wirklich, also es hat nicht so existiert, so mit dem genau diesen Sachen und es gab nicht diese Wissenschaft, es gab nicht diese Musik. Es ist eben alles schräg und verrückt und geil gespielt und es ist schnell und für mich auf jeden Fall einer der besten Filme des Jahres, schon jetzt erst auf meiner Liste und ich bin absolut begeistert gewesen und ich weiß, dass ich den beim zweiten Mal besser finde, weil ich ich fand interessant, der Trailer war so schräg zusammengeschnitten, dass ich erstmal wieder mich neu ordnen musste in dem Film, weil ja alles der Trailer andere Sachen suggeriert, also es ist ja sehr gut, es ist alles komplett durcheinander da drinne, aber da muss ich erstmal mich sortieren in den Film, dass die Abfolge und Sachen, die gesagt werden, anders sind und dass das alles anders verläuft. Aber ich fand das sehr gut. Ach so, und die Gewalt da drinne, das fand ich auch sehr, sehr gut. Das hätte ich nicht erwartet, dass es dann manchmal so krass wird. Ja, ich war begeistert und hatte dann zwischendurch auch sehr viele Dark DC Richtung Joker-Vibes.
Ja, natürlich. Die Joker-Referenz im Endeffekt. Also es ist vielleicht der bessere Joker 2.
Ja, würde ich auch. Also für so ein Verlierer-Thema auf jeden Fall. Die Dynamik zwischen den beiden Figuren, glaubt
die Musikeinlagen.
Man als Dark Romance mal wieder, wo wir im Wuthering Heights-Zeitalter sind. Also, und auch hier gibt es eine Sexmontage, bei dem das Innere eines Fahrzeugs eine Rolle spielt. Aber solche Trends beiseite. Ich würde der Musik halt mit der Musik und dem Backlot Gothic insgesamt zustimmen. Es ist halt nicht Swing der 20er, 30er Jahre, sondern es ist Elektro-Swing. Es ist nicht die 30er Jahre, wie sie gewesen sind, sondern eben retrofuturistisch. Backlot Gothic ist halt verschoben, anachronistisch und das funktioniert, wie es bei Tim Burton und anderen Leuten halt auch funktioniert, eben so eine parallele Welt aufzubauen, wo du Gewalt angesprochen hast. Möchte ich noch sagen, dass der Film eben auch eine feministische Botschaft hat und sich, wo sexualisierte Gewalt eine Rolle spielt und wo eben die Braut dann teilweise sozusagen in so ein Freeze-Ding reinkommt und nicht handeln kann, wo Frankenstein ihr dann zur Seite kommt, steht, aber gleichzeitig hilft sie anderen Frauen, wenn sie bedroht werden. Also da ist durchaus schon auch eine nicht undurchdachte und ein bisschen nuancierte Behandlung des Themas sexualisierte Gewalt in diesem Film drin. Es gibt einen fast theaterartigen Monolog, wo MeToo-Name gedroppt wird, weil der Film scheut sich halt auch nicht, Sachen direkt zu sagen, die er meint. Das ist kein Film, der sich trotz all seiner Referenzen hinter irgendwelchen subtilen Dingen verbergen will.
Nee, damit hält er sich gar nicht auf. Das stimmt. Ich würde das noch anschließen, was zur Musik zu sagen ist. In jedem Fall zum einen der Soundtrack von Hildur Gudnadottir ist wirklich sehr stark, den wir jetzt gerade schon die ganze Zeit im Hintergrund hören. Ich finde das sowieso immer sehr stark, wenn tatsächlich auch Musikerinnen oder Musiker, die selber auch Instrumente spielen, am Soundtrack beteiligt sind. Das merkt man hier in jedem Fall auch. Und dann gibt es ja, das ist das andere Hörbeispiel, was ich noch mitgebracht habe, einfach diese wunderbaren Musical-Einlagen oder Gesangseinlagen, Song and Dance mit Jake Gyllenhaal, mit ihrem Bruder.
Genau.
I'm flying high.
Der auch wirklich bis zum Schluss dann auch selber singt und tanzt.
Ich würde mir gerne Johnny Reed-Film jetzt danach angucken.
Was bitte? Was hast du?
Ich würde gerne Johnny Reed-Film jetzt danach angucken.
Ja, genau. Johnny Reed würde ich auf jeden Fall auch sehen. Seine Rolle, die er da verkörpert, der fiktive Movie-Star. Das ist wirklich ein großes Fund, finde ich, und wirklich sehr schön gemacht. Und das andere, wir haben es schon angesprochen, ist eben die Musik von Fever Ray, die in diesem Club auftritt. Da hören wir jetzt natürlich gleich noch ein Stück, aber vorher kommen wir vielleicht noch, wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, noch Fazitmäßiges, dann ist jetzt die Gelegenheit.
Ja, ich würde sagen, unebener Film. Es gab Teile, die mir nicht gefallen haben. Ich hatte trotzdem viel Spaß damit. In 20 Jahren ist das ein Kultfilm.
Okay.
Ich hätte jetzt noch nachgeschoben, was Johanna war ja auch, aber hat es leider nicht geschafft, aber fand ihn ja auch sehr gut.
Danke.
Sehr gut. Die war ja auch
sehr gut. Also sie fand halt eben auch die Elemente zum Teil. Ne?
Genau, sie war auch von der Detektivhandlung und von der Mary Shelley-Geschichte ein bisschen irritiert, aber ansonsten war sie sehr drin in der Ästhetik und war sehr erquickt über die Wut, die in diesem Film auch rübergebracht wird und konnte damit sehr gut connecten und war overall, glaube ich, auch sehr zufrieden und hatte eine gute Zeit.
Ja,
das würde ich so nochmal in ihrem Namen nachschieben.
Genau. Wir schieben noch nach kurz das. Entschuldigung, ja. Alex?
Mutmaßlich wird es der Flop des Jahres, oder? Überall hängen Plakate, aber auch hier in Köln war am Donnerstag das Kino leer. Also nicht mal ein Viertel gefüllt. Und in Leipzig ähnlich, oder
ja,
was?
Ja, Freitag waren auch irgendwie nur 5 Leute drin.
Ja. Und das im IMAX. Und das im IMAX. Mal gucken, was daraus wird in jedem Fall. Ich wollte noch hinterher schieben, dass Maggie Gyllenhaal ja schon vorher einen Film gemacht hatte und das auch ziemlich bemerkenswert wirklich als Regiedebüt, denn sie hatte Elena Ferrantes, Die Frau im Dunkeln, verfilmt mit Olivia Colman und eben auch Jesse Buckley in der Hauptrolle. Und jetzt haben sie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht sehen wir dann noch mehr in Zukunft von. Das wäre ja auf jeden Fall begrüßenswert. Ihr könnt jetzt in jedem Fall The Bride in vielen, vielen Kinos sehen. Und wir hören jetzt natürlich noch Musik von Fever Ray. Einen sehr prominenten Auftritt hat.
Ja, spielt er live als sozusagen ihre eigene 30er-Jahre-Version.
Ja. Schaut The Bride und macht euch ein Bild. Das war der Tusch. Hier ist Fever Ray.
Ruf den Zimmerservice und sagt, dass ich nur noch John Daniels vorzufinden wünsche.
Sie meinen doch sicher Jack Daniels.
Du magst ihn vielleicht Jack nennen, aber wenn du ihn so lange kennst wie ich, das war ein Witz.
Wir wollen reden über Gelbe Briefe, den Gewinner des Goldenen Bären. Wir haben in dieser Woche wirklich Filme, mit denen man ganze Sendungen füllen könnte, für sich alleine genommen schon. Aber wir wollen uns trotzdem auf jeden Fall noch die Zeit nehmen, für die restlichen Filmstarts und für insbesondere natürlich auch jetzt über Gelbe Briefe zu sprechen. Der neue Film von Ilkay Çatak, der vor 2 Jahren für den Oscar nominiert war, für seinen Film Das Lehrerzimmer, Leonie Benisch ganz großartig in der Hauptrolle. Und der Film hatte auf der Berlinale im Special seine Premiere und jetzt hat er es verdientermaßen in den Wettbewerb der Berlinale geschafft und zum ersten Mal seit 2004 den Goldenen Bären erhalten für eine deutsche Produktion oder für einen deutschen Film. Zumindest Mohamed Rasulov war ja auch vor 2 Jahren mit dem Goldenen Bär ausgezeichnet. Und der war auch deutsch produziert und der Regisseur lebt ja auch in Hamburg. Sowieso Hamburg. Hamburg, ja. Ne? Fatih Akin 2004 gegen die Wand. Rasoluf 2023 oder 22, glaube ich, war es. Goldener Bär für den Film, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt.
Feigenbaum oder
wie? Dankeschön, genau. Und jetzt eben, ja. Gelbe Briefe, wieder Hamburg und in diesem Fall tatsächlich auch wieder ein Regisseur mit türkischen Wurzeln, der seinen Film, und das beginnt ja schon damit quasi, ganz offensiv als Exilfilm wirklich anlegt. Denn er spielt in der Türkei, er spielt in Istanbul und er spielt in Ankara, aber er ist gedreht und ganz offensichtlich gedreht eben in Deutschland. Er ist komplett in Türkisch gedreht und untertitelt gewesen, auch bei uns auf der Berlinale. Und ja, blendet das halt eben in großen roten Lettern am Anfang ein, Berlin als Ankara. Und das ist unser Ausgangspunkt.
Ja, Hamburg spielt dann Istanbul. Ja, es ist ein Film, der, es geht um ein Ehepaar, die in der Kulturbranche unterwegs sind. Sie ist Schauspielerin am Staatstheater in Berlin bzw. Ankara und er ist an der Universität und lehrt dort und ja, es kommt dann zu einem nicht näher genannten Krieg und Umbrüchen im Hintergrund und er fordert seine Studierenden dann auf, ja, doch sich auch an Demonstrationen zu beteiligen. Ja, ermutigt sie, das zu tun. Und wenig später ja, tauchen dann die namensgebenden gelben Briefe bei den beiden auf, die ihnen sozusagen eine Kündigung aussprechen über, ja, aus Gründen, dass sie sich gegen den Staat geäußert hätten und Unruhe stiften würden. Und teilweise eben auch einfach, gibt es da einfach Vorwände und ja, er war der Aziz, der Mann, wartet dann lange auf einen Gerichtsprozess. Währenddessen haben sie nur noch ein sehr reduziertes Einkommen, müssen sozusagen zurück zu den Eltern ziehen, um über die Runden zu kommen, nehmen da auch ihre 14-jährige Tochter mit, die eben ja natürlich auch betroffen ist von einem Wechsel in eine andere Stadt und den Lebensumständen drumherum. Und dann geht es darum, wie sie eben mit der Tatsache, dass sie für ihre Meinung den Beruf verloren haben, umgehen, wie sie, also ob sie bereit sind, Kompromisse einzugehen, wie eben ihre öffentlichen Äußerungen zu entfernen, ja, Netzwerke in Anspruch zu nehmen, die eigentlich gar nicht ihren Überzeugungen entsprechen, aber dennoch Hilfe bieten in dieser Situation und geht halt da durchaus auch um Prinzipien in einer immer totalitärer werdenden Gesellschaft.
Es geht darum, vor allen Dingen, wie das Politische eben ins Private einwirkt. Ja. Und das macht der Film halt eben auf dieser schon am Anfang angesprochenen Ebene sehr clever, weil er auf der einen Seite eine Geschichte erzählt in einem türkischen Staat, ne, die halt eben ganz klar irgendwie als das auch gelabelt ist, ne, wir sind hier eben in Ankara und wir sind hier eben dann in Istanbul. Istanbul, was ein bisschen libertärer ist, wo einfach die Regierung ein Stückchen weiter weg ist, ja. Und auf der anderen Seite sind wir aber eben auch in Deutschland und wenn er sich dann dort vor Gericht verantworten muss, sehen wir halt eben auch die deutschen Schriften an der Wand, in dem Gericht und das lässt uns auch wieder darüber nachdenken, wie frei eigentlich unsere Demokratie ist und wie bedroht auch unsere Demokratie ist und wie es auch eben in anderen Orten in Europa der Fall ist. Also so ist der Film, also hat der Film auch wirklich noch was Universelles noch darüber hinaus.
Glaube ich durchaus absichtlich, dass da, also es wird ja ein Verfremdungseffekt
genutzt. Absichtlich.
Ja, genau, es wird ein Verfremdungseffekt genutzt. Ja. Also es wird halt in Türkisch gesprochen, da ich bin da nicht auf einem Niveau, dass ich sagen kann, ich kann das einordnen, dass es gutes Türkisch ist, aber in meinem Umfeld, die das verstehen können.
Türkische Schauspieler und Schauspielerinnen, tatsächlich, genau. Die also eben auch nicht in Deutschland, also auch keine Exiltürken tatsächlich, die dort auf der Kamera auch stehen.
Genau, nee, was ich meinte, die sagen halt, das klingt halt auch im Drehbuch und in den Dialogen sehr, sehr wie Gegenwartstürkisch. Also Jugendsprache gut, Gerichtssprache gut, politische Slogans und sowas. Also es ist ein gutes Drehbuch, das eben sehr in der gegenwärtigen Sprache Sprache dort unterwegs ist und viele Sachen gut beobachtet aufgreift und gleichzeitig ist die Ausstattung halt komplett deutsch. Also da hängen Poster an der Wand, da sind deutsche Akten zu sehen, da, also die Bücher, die da sind, es ist halt nicht nur, also die Städte werden nicht versteckt, sondern es wird offensiv eine Ausstattung gemacht, die genauso gut beobachtet wie die türkische Sprache, halt ein intellektuelles Milieu oder eben andere Milieus in Deutschland widerspiegelt und da steht dann halt in Hamburg die Astra-Pulle auf dem Tisch, während die Leute in Türkisch über Politik reden und das macht es eben universeller, obwohl beides sehr spezifisch ist und gibt dem Film eben gleichzeitig die Qualität eines Kommentars auf die gegenwärtige Situation in beiden Ländern.
Mhm. Aber es ist nicht nur irgendwie so ein künstlerischer Kniff, oder Alex? Also ich finde, der Film funktioniert auch darüber hinaus einfach extrem gut, weil er halt einfach auch ein sehr intensives und sehr dichtes Beziehungsdrama oder Ehedrama dann ja auch irgendwo erzählt und eine Familiengeschichte.
Ja, du hast es eben so schön gesagt, aber noch zwei Sachen, die mir aufgefallen sind an diesem Hamburg spielt Istanbul und Berlin spielt Ankara. Es geht dann später um Taxis und genau, ich habe die Version leider auf Deutsch gesehen, aber die Synchro passt auch. Der Film war dann für mich komplett auf Deutsch, aber das passt auch und inhaltlich passt es ja auch trotzdem, weil dann heißt es Taxi, es sind einfach deutsche Taxen, wie wir hier sie kennen, ja, in beige mit dem gelben Schriftzug, mit X aber geschrieben, ja, nicht mit KS und Taxi mit X, das gab es aber früher nicht, ja, und das ist so ein Ding so, ja, okay, es ist halt jetzt Deutschland, ne, und dann wird irgendwie mit Euros bezahlt und es ist ganz klar, dass es Euronoten sind und dann kurz darauf reden sie aber drüber. Und türkische Lira, ne, ist die Währung noch. Und dann reden sie aber darüber, ja, so und so viel Lira hat es gekostet. Also es zieht sich durch den ganzen Film, ja, offen für Interpretation. Es wird halt nicht so thematisiert. Es ist eine interessante Entscheidung auf jeden Fall, so damit umzugehen. Genau, aber du hast es am Anfang so schön gesagt, dass Politische geht ins Private und ja, es ist halt so ein bisschen beliebig. Also klar gibt es die Parallelen zu Erdogan und das ist klar, dass es auch in der Türkei einfach jetzt eine Rolle spielt und die ganze Kunst, es ist ja nicht nur die Familie, sondern die ganze Kunst- und Universitätsszene wird da rausgeschmissen aus ihren Jobs unter irgendwelchen Vorwänden von Beleidigungen und sowas. Das sind alles Sachen, die hat man erlebt oder mitbekommen. Genau, und trotzdem wird das nie so groß, die Gerichtsverhandlung passiert dann erst ganz am Ende, ja, sondern es geht auch darum, wie gehen wir als Familie, als kleinste Einheit der Gesellschaft und dann eben im Freundeskreis und so, wie gehen wir mit solchen Repressionen um? Was kann man selber tun, ja, ohne dass man sich eben irgendwie auf die Rechtsmittel des Staates verlassen kann oder sowas, sondern in welchem Rahmen können wir das in unserem Privaten überhaupt, ja, damit umgehen, das Verhandeln, wie sehr belastet uns das auch, ja, man merkt es total, die Belastung auf die Familie wird immer größer, eben mit der pubertierenden Tochter, die total sicherlich darunter leidet und dazu eben noch diese ganzen pubertären Probleme hat und dann in der neuen Stadt, also ein intensives Familiendrama vielleicht an erster Stelle, ausgelöst durch diese politischen Verwerfungen, die natürlich eine riesige Rolle spielen, ja.
Ja, weil die ja auch ein sehr intensiver Film. Auf engstem Raum halt eben bei der Mutter unterkommen, ne, das belastet und bedrängt ja auch die Familie dann nochmal zusätzlich, ne. Genau, also wir müssen leider jetzt auch an der Stelle tatsächlich schon irgendwie zum Schluss kommen, obwohl man noch so viel erzählen könnte über diesen Film, der, wie ich finde, auf jeden Fall gesehen werden sollte und wichtig ist. Und es hat mich wirklich gefreut. Ich habe das noch nie gehabt irgendwie oder lange zumindest nicht mehr gehabt bei der Berlinale, dass der Film im Wettbewerb gewonnen hat, den ich auch tatsächlich den Goldenen Bären gegönnt habe, aus ganzem und tiefstem Herzen in jedem Fall, weil er das wirklich sehr, sehr gut zeigt, eben das Politische und auch das Private und sehr gut auf einen Nenner bringt und sehr schlüssig zusammenfasst. Und ja, dass der Film in Deutschland entstanden ist, hat natürlich auch Gründe, dass er in dieser Form eben auch in der Türkei wahrscheinlich nicht hätte entstehen können.
Absolut. Und ich würde sagen, dass Wolfram Weimer ihn zu dem Film gemacht hat, der zu Recht genau diese Berlinale gewonnen hat, dadurch, was er halt eben im Anschluss an das Festival mit der Festivalleitung gemacht hat und dann jetzt mit Buchläden vom Verfassungsschutz überprüfen lassen. Der Film wirkt halt wie ein sehr, sehr zeitgemäßer Kommentar, auch wenn der Regisseur das natürlich zu Produktionszeitraum nicht erahnen konnte, dass er in den perfekten Kontext kommt. Aber ja, zeitgemäßer kann ein Film eigentlich nicht sein als Gelbe Briefe gerade.
Ja, absolut.
Danke, Wolfram Weimer.
Deswegen mein persönlicher Film der Woche definitiv. Schaut ihn euch an. Es ist ein Film, über den man reden muss. Gelbe Briefe. Dankeschön, Alex. Vielen lieben Dank. Oder hast du noch was auf der Agenda? Nee, ne?
Nö, man kann auch das Lehrerzimmer, kann man jetzt gerade in der Arte-Mediathek schauen. Auch sehr. Hat mich persönlich noch mehr bewegt, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch mehr Zeit in Lehrerzimmern verbracht habe als in Taxis.
Okay, fair enough. Ja. So, ich würde dir noch kurz hier die Bühne überlassen, liebe Jasmin, für No Mercy, ein der Dokumentarfilm der Woche vielleicht.
Ja, würde ich so sagen. Ja, ich hab zwei gesehen und den fand ich besser.
Stimmt, richtig. Zwei Stück gibt's diese Woche, die wir gesehen haben hier auf jeden Fall. Erzähl, worum geht's?
Es geht um das Kino von Frauen und es geht um die Frage, ob Frauen die härteren Filme machen. Und das Ganze ist ein Essay-Film von Isa Willinger, die im Gespräch Kira Muratova zitiert, die darüber gesprochen hat in einem Interview, dass sie auf einem Frauenfilmfestival war und da zum ersten Mal gemerkt hat, es gibt eine Stimme von weiblichem Kino und die ist eine, die eben nach ihren Aussagen härter war. Und Isa Willinger hatte nie die Gelegenheit, mit Kira Muratova darüber zu sprechen, was sie damit genau meinte. Es beschäftigt sie aber und deswegen geht sie jetzt los und macht einen Film, bei dem sie zahlreiche Filmemacherinnen interviewt, immer wieder auch Ausschnitte von deren Filmen zeigt und eben den Fragen von Härte im weiblichen Kino nachgeht. Also sowohl emotionale Härte, inhaltliche Härte und auch wie eine unterschiedliche Perspektive der eigenen Lebenswelt prägt, wie man ja am Ende Kino macht und dieses Welterleben, das dann auf Außenstehende sehr hart wirken kann, manchmal einfach die Lebenswelt von Frauen ist. Und ja, die Interviews sind auf jeden Fall das Highlight des Ganzen. Es ist ein Film, der sich extrem in das Subjektive stürzt. Also es geht hier um Meinungen, Positionen und es muss nicht am Ende auf einen großen Nenner kommen, aber man kriegt da halt Leute wie Monika Treut und Celine Sciamma zu sehen, Alice Diop, die dort eben über ihre Filme sprechen. Interessant auch, dass Catherine Breillat dabei ist, die ja mit äußerst fragwürdigen Äußerungen zu MeToo Aufmerksamkeit erregt hat und wo es auch Skandale über im Grunde sexuelle Übergriffe an ihrem Set gegeben hat, die da aber auch drüber spricht, wie sie mit eigener Erfahrung von sexualisierter Gewalt umgegangen ist. Und es sind interessante Gespräche, wo man am Ende nicht immer sagt, ja, ich stimme den allen zu gleichzeitig, sondern es ist eher ein Film, der uns verschiedene Perspektiven offenbart und die fand ich interessant und ich fand die Interviews gut gemacht, ich fand die Filmausschnitte gut. Es ist ein Film mit sehenswertem Rahmen und obwohl Lars noch nicht wieder da ist, würde ich sagen, wir haben den Film besprochen.
So, ich habe eigentlich auch noch Lust, ich muss leider nur morgen arbeiten, ich habe es noch nicht geschafft. Ich hatte nämlich auch mitbekommen und das interessiert mich auch ganz gut.
7. und 12. Dritter, ne?
Cinemathek. Genau, Cinemathek, 7. und 12. Dritter. Da könnt ihr ihn auf jeden Fall sehen. Das ist, glaube ich, alle Vorstellungen, von denen ich weiß, sind im Original mit Untertiteln.
Das ist auch ein Film, der einfach in 6 verschiedenen Sprachen oder so ist, weil die Leute jeweils mit ihren Interviews und also viel Französisch, viel Deutsch, viel Englisch.
Wunderbar. Danke dir. So, willst du wieder ran, Lars? Oder?
Kannst du noch Mafka dann machen, wenn du magst.
Mach ich jetzt.
Kommen wir gleich zurück.
Genau, dann ziehe ich jetzt nochmal ganz kurz weiter hier durch. Ich habe auch noch einen Film gesehen, der nicht auf Deutsch lief, denn diese Woche ist gestartet Mafka, die wahre Legende. Ein ukrainischer, ich will es nicht direkt Horrorfilm nennen, Mystery-Film über Folklore und Meerjungfrauen in ukrainischen Wald. Da kam auch vor 3 Jahren ein Animationsfilm, der sehr viel heile Welt beschworen hat und die Mavka als Waldgeist dargestellt hat, der da alle beschützt und für alle gut sorgt. Der damals eben relativ frisch, nachdem sehr viele Menschen aus der Ukraine in Deutschland geflohen sind, hier gelaufen ist und so erfolgreich war, dass er sogar eine deutsche Synchro bekommen hat. Und jetzt kriegen wir eben die wahre Legende, die sich sehr stark gefühlt an Tropes von 2000er Slashern irgendwo auch inspiriert, denn es geht um eine Gruppe von Biologiestudierenden, die mit ihrem Prof in den Wald fahren während der Meerjungfrauenwoche, um dort irgendwie Forschung zu betreiben, nochmal an so einem letzten Café halten vor dem Wald, wo dann so eine Verkäuferin ist, die davon erzählt, dass man irgendwelche Schuppen kaufen soll von Meerjungfrauen, um sich die vom Leib zu halten. Und aufgrund der unterschiedlichen Beziehungen in der Gruppe wird dann auch einer von den Leuten eben von einer Mavka angesprochen, beziehungsweise irgendwie soll verführt werden, denn die Mavkas sind in diesem Fall Rachegeister von Frauen, die aufgrund von Männern in diesen See gegangen sind und sich umgebracht haben, und die sollen jetzt für die bösen Meerjungfrauen, die in diesem See wohnen, immer dunkle Seelen und Männer in diesem See ertränken, um den Meerjungfrauen die Lebensenergie zu geben. Und ja, also ich fand's okay, ist jetzt nicht der große Wurf, aber es hat... Ich fand es an die Campy-Stellen eigentlich ganz cool. Ich hatte irgendwie schon auch meine Freude damit, mit so einer 90-minütigen, ist im Grunde Supernatural-Episode, die da ein paar Sachen zeigt, für die ich auch einen gewissen Schwachpunkt habe, wie Meerjungfrauen und irgendwie Folklore irgendwo im Wald mit Hexenkram. War ganz niedlich, ist jetzt, wie gesagt, nicht der große Superwurf, hat sogar eine FSK 12 bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, was mich danach nicht mehr so überrascht hat, weil es dann doch recht zahm zugeht, aber kann man, finde ich, schon auch mal machen und sich da was angucken aus... was nicht aus Deutschland kommt oder irgendwie Amerika und so. Und finde das irgendwie ganz interessant, was da trotzdem noch für Filme gemacht werden in der Ukraine und dass da zum Glück auch so Genre zu uns rüberkommt, obwohl da gerade viel Krieg ist. Und der erste von 2 Filmen, den ich diese Woche gesehen habe, beziehungsweise in der Reihenfolge, wie ich sie gesehen habe, der zweite, der schon auch so eine Rettet-die-Natur-Message hat. Und dann würde ich jetzt überleiten zu dem anderen Film diese Woche mit einer Die Natur ist schützenswert Botschaft, würde ich mal behaupten. Der etwas größere Kinostart diese Woche, denn da kam ein neuer Pixar-Film, Hoppers.
Ja, genau. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Musik aus dem Soundtrack, damit wir hier einen fliegenden, geschmeidigen Wechsel quasi auch haben zu dem nun folgenden Filmstart, und da haben wir hier aus dem Soundtrack den Song von SZA, Save the Day, aus dem Soundtrack zu Hoppers.
Filmstarts der Woche.
So ist es, genau. Also SZA haben wir jetzt hier gerade gehört, die hat den Soundtrack gemacht, zumindest diesen einen Song gemacht. Es gibt ja immer noch einen Popsong quasi, der dann auch irgendwie noch dazu gespielt werden muss bei so großen Animationsfilmen. Und ein großer Animationsfilm ist das definitiv, über den wir jetzt reden wollen. Es ist nämlich der neue Film aus dem Hause Pixar. Ja, also kein Disney-Animationsfilm, sondern so richtig Pixar, so Toy Story und oben und so weiter und so fort, Nachfolger. Pixar in letzter Zeit vielleicht so ein bisschen Kratzer am Lack, aber jetzt durchaus wieder auf einem gewissen Level, finde ich. Findet das die Aki auch? Hallo Aki.
Hallo Zuhörer und Zuhörerin. Ja, ich finde das auch. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut. So beim Doomscrolling durch Instagram ist man unweigerlich drauf gestoßen, auf die niedlichen Biber und vor allen Dingen den Lizard, der immer so nett in die Kamera winkt. Und dann dachte ich, oh mein Gott, den Film muss ich unbedingt gucken. Und da war ich natürlich super happy, dass der jetzt auch schon viel, viel früher mal im Sinister gezeigt wurde. Und bin dahin und habe mir den Film angeguckt und ich wurde nicht enttäuscht.
Nee, also macht viel Spaß, ne, auf jeden Fall. Ja. Und es hat trotzdem aber auch eine schöne Botschaft oder so einen schönen Kern auf jeden Fall.
Mhm. Genau, also ich hatte mir schon gedacht, okay, es wird irgendwie um Natur gehen, aber dass es so um Naturschutz in dem Sinne geht, hat mich dann doch noch ein bisschen überrascht. War schön zum Nachdenken und ich denke auch für Kinder und heranwachsende junge Menschen ist das auch wirklich ein Go-See-Film, wo man sagen kann, der Erweitert ein bisschen das Bewusstsein für sich und seine Umgebung und den Umgang mit drumherum.
Ja, genau. Ja, du wolltest schon loslegen mit der Story und das fand ich ja auch so bemerkenswert eigentlich, denn ich hatte ja auch den Trailer schon mehrfach gesehen und so, ne, und wir haben ja irgendwie da schon im Vorfeld auch viel von mitgekriegt, so, aber tatsächlich, wie es dann losgeht und der Anfang der Geschichte und wie es eigentlich dazu kommt, dass wir hier halt eben einen Mensch in Bibergestalt haben, das fand ich dann doch sehr überraschend und sehr schön erzählt.
Muss ich auch sagen, es war modern und nicht irgendwie Magie oder irgend so ein Heckmeck, sondern war dann wirklich einfach mal ein bisschen so ähnlich wie Avatar eben.
Es ist nicht Avatar.
Genau. Wird aber ja eben im Film referenziert.
Ja, ja, genau, richtig. Ich sag ja, es ja, ist nicht Avatar, genau. Ist der Satz, der fällt auf jeden Fall. Erzähl, worum geht's?
Es geht um Mabel, ein kleines Mädchen. Wir lernen sie noch als noch kleineres Mädchen kennen, die sehr engagiert ist und erstmal alle Tiere der Schule einsammelt und in ihren natürlichen Lebensraum zurückbringen will. Da wird sie aber aufgehalten von der Lehrerschaft und die Mutti holt sie ab und bringt sie zur Oma und Mabel ist einfach immer wütend und auf alles sauer und die Oma nimmt sie mit in ihr eigenes Refugium, um auf ihren Level und auf ihre Ausgeglichenheit runterzukommen und setzen sich zusammen an den Teich. Und dabei sieht sie, wie schön und rettenswert diese Umgebung ist, dass da die Tiere total glücklich zusammenleben und alles wunderbar. Und mit ihrer Oma hat sie da eine schöne Zeit. Und dann kommen wir zu Mabel etwas älter und erwachsener. Ich würde sie so auf Mitte 20 schätzen. Studiert auch an der Universität der Städtischen und sie ist so eine kleine Umweltretterin geworden und da passt es ihr auch gar nicht, dass der Bürgermeister Jerry Generazzo unbedingt eine Umgehungsstraße bauen möchte und ausgerechnet da, wo sie immer mit ihrer Oma dieses schöne Refugium genossen hat, nämlich durch diesen Teich durch. Und an dem Teich ist so gar nichts mehr los, der ist auch stillgelegt und da hält sich gar kein Tier mehr auf und das ist alles irgendwie nicht so ganz nachzuvollziehen, denn eigentlich war es da ja immer ganz schön. Und da will sie eigentlich sich darum kümmern, dass da kein Biber mehr, dass da keine Umgehungsstraße gebaut wird. Und die Professorin, die rät ihr dann, ja, du musst einfach dafür sorgen, dass da mindestens ein Biber sich ansiedelt. Und dann kümmert sie sich drum, will da, dass sich ein Biber ansiedelt und merkt dann, oh, da ist ja ein Biber unterwegs. Wo will der eigentlich hin? Und der Biber, den verfolgt sie dann in die Universität, um da festzustellen, dass ihre Professorin ein Avatar gebaut hat, in dem man sich über Gedanken reinpflanzen kann und dann quasi mit Tieren sprechen kann. Und dann geht der Film richtig los, denn Mabel will auch unbedingt in den Biber rein und infiltriert in Anführungsstrichen dann eben die ganze Tiergesellschaft und kriegt dann auch raus, warum sich eben an diesem Teich niemand mehr aufhält. Die Tiere sind ein bisschen weiter in den Wald gezogen und erzählen eben auch, warum das so ist. Und hier würde ich dann aufhören mit der Erzählung, um was es eigentlich geht, denn das ist jetzt erstmal so das erste Viertel des Films, würde ich sagen, um reinzukommen.
Mhm. Ja, sie ist ja genauso quasi in Biberfell, wie sie es auch schon eben in Menschengestalt ist. Nämlich sie wird dann so zur Revoluzerin und zur Anführerin eigentlich der Tiere und auf dem Feldzug gegen die Menschen. Aber wie das aus dem Ruder läuft, dann doch irgendwo ein Stück weit, das kann man sich halt da eben sehr schön ansehen. Und wie ich finde, hat der Film das auch sehr gut geschafft, eben viel Witz mit nachdenklichen Momenten, mit viel Spannung, Action, wirklich, da ist alles drin. Das verbindet er wirklich alles sehr gut, finde ich, auf seinen 100 Minuten.
Auf alle Fälle und die Parallele zu Avatar, die da gezogen wird, kann ich auch eigentlich so schon fast unterstreichen. Es ist schon so ein bisschen, irgendjemand Böses will in die Welt der Tiere eindringen und da quasi seine Umgehungsstraße bauen und die Tiere wehren sich dann eben und dann gibt es dann auch so vielleicht einen kleinen Kampf zwischen den Parteien und hat mir äußerst gut gefallen. Also dieser Mix und die Komik und die Witze und die Sprüche, das hat alles für mich funktioniert. Ich bin jetzt nun mal mittlerweile auch schon fast 40 und auch fast 40-Jährige war das äußerst unterhaltsam und für, wie ich finde, nicht nur für Kinder. Also
die Kinder hatten Spaß. Ich war ja auch mit zwei Kindern quasi drin, 15 und 12, und die waren auch sehr gut unterhalten. Flo hat es nicht ganz so gut gefallen. Warum?
Nee, ich musste gerade, als du da meintest, die Referenzen und sowas, ist mir gerade aufgefallen, dass ich glaube ich, was ihr bei The Bright als teilweise das Potpourri nicht so geschmeckt hat, war bei mir hier teilweise der Fall. Ich glaube, ich fand's schon okay, ich fand's jetzt nicht komplett schlecht oder sowas, aber ich fand's overall, glaube ich, einfach ein bisschen zahnlos. Ich hatte das Gefühl, das ist alles so recht oberflächlich. Ich mochte zwar Mabel als Hauptcharakter irgendwie, ich mochte den Film, glaube ich, immer dann am meisten, wenn er in diese eher düstereren Sci-Fi-Ecken geht und da irgendwie die Referenzen auf eher die in die Horrorfilmschiene gehen, weil da gibt es ein, zwei, finde ich, doch sehr angenehme Sachen, die mich irgendwie Richtung Fliege und sowas geschickt haben. Und ja, ich fand alles irgendwie ganz niedlich, aber eher so Richtung ist nett, aber jetzt für mich nichts, was mich irgendwie krass vom Hocker reißt. Es gibt einen guten Auftritt in der deutschen Synchro auf jeden Fall von Heidi Klum. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob sie das auch im Englischen spricht. Aber den Gag finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Auch was sie da sagt, was dann da geschrieben wird von wegen, ich habe heute kein Foto für dich oder sowas. Das hat mich schon gekriegt und hat Freude bereitet. Ansonsten war ich mit einem schulterzuckenden, ja, kann man machen. Hat schon die richtigen Botschaften. Fand es aber, glaube ich, am Ende dann doch wieder dafür, dass sie so als, dass die Hauptfigur so als, wie du gerade meintest, Revoluzerin beschrieben wird, doch einfach handzahm auf eine Art und Weise, wie so eben die ganzen halt, Kirchen sind.
Es ist halt eben vielleicht über die Revoluzer-Ebene hinweg und das, was du vielleicht dir noch ein bisschen mehr gewünscht hättest als aufrührerisches Element, dann doch auch eine persönliche Geschichte. Ne? Also die Beziehung zu ihrer Großmutter wird ja noch mit beleuchtet und überhaupt so dieser Grundgedanke des Einklangs eben mit der Natur zu leben, Teil eines Kreislaufes zu sein, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Ja.
Zu dem Anfang mit der Großmutter, auch wenn ich den irgendwie niedlich fand, würde ich da Pixar eine gewisse Faulheit fast schon vorwerfen, weil ich finde, das war doch sehr nah an diesem, an den ersten 10 Minuten von oben, nur eben nicht ganz so emotional. Also ich fand das so, wie es aufgebaut war, dann ein bisschen unkreativ, in Anführungsstrichen. Also jetzt nicht, keine Bankrotterklärung, also ne, ist ja, wie gesagt, ich finde, ist jetzt nicht, dass ich schrecklich finde oder sowas, aber ich hatte mir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr erhofft, sage ich mal, davon und hatte gedacht, da wäre wahrscheinlich noch mehr drin gewesen.
Auf jeden Fall würde ich dir zustimmen, dass man schon ein bisschen das Gefühl hat, dass man vieles davon auch schon kennt und schon gesehen hat. Der wilde Roboter, ich schau dich gerade an jetzt hier. Ne?
So ging es mir nämlich auch. Da war ich auch, hatte ich auch verglichen.
Ne? Das Thema der sprechenden Tiere mehr oder weniger wird natürlich da auch schon sehr schön behandelt und sehr gut behandelt. Und auch das Ökologische ist natürlich da auch ein sehr wichtiges Thema. Aki. Hast du das? Nee? Irgendjemand hat gerade gesprochen.
Hast du vielleicht schon auf Play gedrückt?
Nee, Aki ist eingefroren.
Oh. Schade.
Mach dir mal warm. Mach's dir mal gemütlich und warm und dann tauchst du dann vielleicht wieder auf. Sie ist gerade kurz rausgeflogen, aber vielleicht kommt sie gleich nochmal rein. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass, wie gesagt, die Kinder auch sehr begeistert waren, auch wenn jetzt Ian vielleicht nicht unbedingt so begeistert klingt auf der Aufnahme. Aber der ist sehr abgeklärt und professionell natürlich hier und hat uns kurz was eingesprochen.
An sich ist der Film sehr cool und sehr interessant mit den ganzen verschiedenen Tiermodels und so, dass sie auch so realistisch aussehen mit jedem einzelnen Haar so animiert. Und ja, dass die dann auch, wenn die in, sag ich jetzt mal, ich glaube, das war ein Reiher, reingehen können mit dieser Maschine, dass sie dann da drin auch fliegen können und so. Und wo ging aber auch die Professorin auch dagegen ist, dass sie dort was in der Tierwelt macht, was dann am Ende sie trotzdem macht. Und der Film ist sehr actionreich, aber trotzdem gut ansprechend für alle Altersgruppen, Altersstufen und insgesamt ein sehr cool ein sehr cool vertonter Film mit cooler Story und so. Und auch ein bisschen witzig und sehr coole Jokes drin, sehr witzige Jokes drin. Ja.
Ja, Das ist doch mal ein schönes Fazit auf jeden Fall.
Ich würde direkt ergänzen wollen, weil Ian das gerade gesagt hat, die Fälle, das war tatsächlich für mich mit das Highlight des Films, wie die Biber aussahen. Da muss ich auch sagen, auf technischer Ebene bleibt Pixar da halt echt unerreicht, weil ich hatte wirklich das Gefühl, diese Monchichi-Figuren oder sowas von dieser, also dieses kurze Plüschfell, das sah wirklich fast fotorealistisch aus und das fand ich extrem beeindruckend.
Und was mir
zum Glück wieder eingefallen gerade.
Was ich sehr geil fand, ist halt eben auch die Tatsache, dass wenn wir halt uns eben in der Tierwelt bewegen, dann sind die Tiere halt eben so animierter, comichafter eigentlich schon fast. Und wenn die eben von den Menschen gegenüberstehen, die sie nicht verstehen können, dann sind sie halt wesentlich weniger detailliert und mehr tierhaft einfach.
Das sieht man vor allem an den Augen, wenn die Menschen die Tiere sehen, dann sind es nur so Punktaugen, die großen, runden, braunen Augen und sobald wir in dieser Tierwelt uns bewegen, dann werden es eben anthropomorphe Tiere, die sich menschlicher verhalten und eben auch Augen haben, wo man weiß sieht drumherum und wo eben einfach viel mehr Ausdruck in den Gesichtern liegt und die kriegen auch immer passende Frisuren automatisch, je nachdem, wer gerade im Roboter drin steckt.
Ja, fand ich auch eine sehr schöne Idee. Die Aki ist wieder da. Abschließende Worte von dir.
Ich glaube, sie hört uns leider nicht.
Nee.
Wenn ich das hier richtig mitbekommen habe.
Da passiert leider nichts. Schade. Aber wir, du warst auf jeden Fall angetan. So viel konnten wir jetzt auf jeden Fall auch schon raushören, liebe Aki, und empfiehlst ihn in jedem Fall auch. Wir haben ihn im IMAX in 3D gesehen. Kann man machen in jedem Fall. Ist schön. Sieht natürlich toll aus auf der großen Leinwand und mit dem fetten Sound. War auf jeden Fall ein Erlebnis. Für mich auf jeden Fall einer der besseren Pixar-Filme der jüngeren Vergangenheit. Hat für mich sehr gut funktioniert. Für Flo nicht vielleicht hundertprozentig. Beim nächsten Mal darf es dann vielleicht auch ein bisschen innovativer sein. der nächste Toy Story kommt ja bestimmt. Und da gucken wir mal, wie innovativ das dann wird. In jedem Fall. Wir sind gespannt. Ihr könnt natürlich Hoppers sehen ab sofort in allen Kinos. Dankeschön, Aki. Wir grüßen dich aus der Ferne. Du kannst uns nicht hören, aber wir sind in Gedanken bei dir. Ja, und dann noch ganz kurz ein paar Worte. Wir gehen noch kurz aufs Wasser und haben den Surffilm der Woche. Normalerweise haben wir ja die Surffilmreihe in der Kinobar Paragraph Frühling, aber jetzt kommt tatsächlich auch ein Film etwas größer ins Kino. On the Wave.
Ja, On the Wave ist eine Sportdokumentation über den Nürnberger Sebastian Steutner, der Big Wave Surfing macht. Ist halt ein Typ mit ADHS, dessen Hyperfokus ist Big Wave Surfen. Er macht auch kein anderes Surfen im Grunde, sondern hat sich direkt da auf die größten Wellen gestürzt. Eben hat Urlaubssurfen kennengelernt und ist dann mit 16 bereits von zu Hause ausgezogen, um in Maui surfen zu lernen. Und bei der Surfszene kam es nicht so gut an, dass er dann in den 2010ern einen Award gewonnen hat, obwohl er eben nur Big Waves surft und nichts anderes und sozusagen nicht durch die Szene gekommen ist, sondern da praktisch ein Quereinsteiger, ein spätberufender Surfen ist. Und wir verfolgen eben seine Karriere, seine Entwicklung, wie die weitergeht, nachdem er diesen großen Preis gewonnen hat und das nicht zu Sponsoring und Anerkennung geführt hat. Und das treibt ihn dann an, immer weitere rekordverdächtige Wellen zu reiten. Und wir begleiten ihn von Hawaii nach Irland, nach Portugal an die großen Surfstrände der Welt, und das Ganze ist beeindruckend gefilmt dahingehend, dass man eben teilweise von den Surfern auf den Wellenbilder sieht von außen, und dazwischen gibt es halt immer wieder Interviews. Dabei werden halt auch unangenehme Aspekte wie eben so eine Insiderigkeit angesprochen. Kommt einem fränkischen Nürnberger natürlich gut zu Pass, dass er sich, obwohl er eben Deutscher aus Bayern ist, als eine diskriminierte Minderheit fühlen darf. Das ist halt so ein bisschen, man merkt halt dieses, man möchte auch gern Underdog sein, und die Filme, die wollen gerne Underdog-Szene erzählen, Geschichte erzählen mit so, ja, weil er Deutscher ist, wurde er nicht so anerkannt. Es liegt eigentlich daran, wie er eben auch auf die Szene keinen Bock hat, so richtig. Aber ja, der Verlauf von On the Wave, vieles wirkt wie Sportmarketing, aber gleichzeitig kriegen wir einen Einblick in den Nischensport, den man ja jetzt auch selten im Fernsehen sieht, wahrscheinlich nie ausüben oder live beobachten kann. Und das ist ja auch ein Wert, eine Dokumentation, die einem was zeigt, was man sonst nicht gesehen hätte.
Danke dir. im Kino läuft auch der neue Film der Gebrüder Dardenne, die ja schon vielfach in Cannes geehrt wurden, immer wieder im Wettbewerb dort ihre Filme präsentieren. Auch Jeune Mère, junge Mütter, war dort zu sehen im vergangenen Jahr und vielleicht werden wir den Film in der nächsten Woche nochmal nachbesprechen. Jeune Mère, junge Mütter, der neue Film der Gebrüder Dardenne, der belgischen Regiebrüder, auf jeden Fall jetzt in den Kinos. Ja, und Frankophon wird's auch mit Christian Clavier und Monsieur Robert kennt kein Pardon. Ein Film aus dem Jahr 23, glaube ich, der jetzt bei uns nochmal in die Kinos gespült wird und wird wahrscheinlich auch sein Publikum finden. Ja, das sind sie, die Filme der Woche. Und wir machen jetzt das hier.
Irgendwie von der Klippe gestürzt und jetzt stelle ich fest, dass ich noch lebe, aber ich bin ziemlich schwer verletzt.
Ja, wir gehen jetzt auf die Rettung und gehen jetzt hier vor allen Dingen ins Filmriss Filmquiz. Das war in der letzten Woche Interstellar, Christopher Nolan am Start hier und in dieser Woche gibt es ein neues Filmquiz.
Filmriss Filmquiz.
Ich habe alle Merkmale eines Menschen. Fleisch, Blut, Haut, Haare. Aber keine einzige klar identifizierbare Emotion. Abgesehen von Gier und Abscheu. Etwas Schreckliches geht in mir vor. Und ich weiß nicht warum. Meine nächtliche Gier nach Blut ist in meine Tage hineingeflutet. Ich fühle mich tödlich. Am Rande der Raserei. Meine Maske der Zurechnungsfähigkeit ist im Begriff, herunterzurutschen.
Ja, sollte nicht allzu schwer sein. Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche. Lasst uns mal ein bisschen nach hier durch die Sofa-Ecke gehen und das, was so auf DVD und Blu-ray erschienen ist und was wir für euch haben. Running Man war doch eigentlich eine durchaus gelungene Neuauflage.
Es wurde in der Tat gelaufen.
Ja, genau, es wurde gerannt. Kann man auf jeden Fall auch einlegen, damit die Blu-ray im Kreis läuft.
Edgar Wright, ne?
Ja.
Und
Glenn Powell vor allen Dingen.
Ja, sehr unterhaltsam das Ganze gewesen. Lief auch gut in den Kinos, ist jetzt über Sony und Playon erschienen. Wir haben Addington.
Ja, das auf jeden Fall sehr lohnenswert, finde ich. Wenn auch anstrengend und, glaube ich, unangenehm an manchen Stellen.
Das ist ein Film, wenn man, den man sich angucken kann, wenn man die aktuelle Weltlage noch etwas komplexer sehen möchte.
Ja, schlechte Laune kriegen find, will, auf jeden Fall.
Ich brauche das auf dem T-Shirt.
Joaquin Phoenix in Ari Asters fast dreistündigem Werk über die Corona-Pandemie.
Ari Aster therapiert diesmal nicht seine eigene Mutterkomplexe, sondern seine Amerika-Komplexe oder sowas.
Kind of. Sort of. Ja, Addington, also jetzt auch erschienen bei Leonine, genauso wie Roofman, Channing Tatum, Heist-Thriller, mehr oder weniger so. Oder
hat Komödie. Den wieder gesehen?
Aki hatte den gesehen und fand ihn gut.
Er wohnt in Toys R Us und das ist ein Typ, der in Toys R Us wohnt.
Ich finde, das schon kann man auch als erstrebenswert sehen, finde ich, im Toys R Us zu wohnen. Also, gibt schlimmere Orte.
Jetzt sagen wir nicht nochmal Toys R Us an dieser Stelle.
Nein.
Sondern sagen euch, dass auch die Unfassbaren Teil 3 tatsächlich jetzt auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Lief ja auch tatsächlich noch erfreulich gut in den Kinos und werde ich mir jetzt auf jeden Fall auch nochmal geben im Heimkino, denn die Besetzung mit Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco ist einfach ziemlich grandios. Ruben Fleischer hat's gemacht, der hat Zombieland gemacht. Ja, also durchaus Bock drauf. Now You See Me, Now You Don't, die Unfassbaren Teil 3, jetzt auch erschienen bei Leonine und zu gewinnen. Genauso wie auch Freikarten zu Gelbe Briefe, zu The Bride, zu Chronology of Water haben wir den Roman aus dem BTB Verlag und zu Hoppers haben wir Rucksäcke, Trinkflaschen und Notizbücher für euch. Wie schön.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ist damit am Ende. Wir haben es geschafft tatsächlich. Große Filme warten auf euch. Geht ins Kino. Da ist eine Menge los und ja, jeder Film kann auf jeden Fall sein Publikum gebrauchen.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together.
Okay, 3, 2, 1, it's jam.
Wir sehen uns am Dienstagabend in der Moritz-Bastei zum Filmriss Filmquiz. Und am Mittwochabend zum Kreuzer Klassiker Goodfellas im Luro-Kino. Ich bedanke mich bei euch in der umgekehrten Reihenfolge. Danke, Jasmin.
Sehr, sehr gern.
Lieben Dank, Lisa Marie.
Ebenfalls.
Und ein herzliches Dankeschön auch an Flo.
Ciao, Kakao.
Und Aki und so. Und wir danken allen auf jeden Fall, die mit dabei waren heute hier bei Filmriss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß im Kino und tschüss.